Geschätzte Jazz-Podcast-Hörerinnen und Hörer, willkommen zur September-Ausgabe und zu einem inspirierenden Gespräch über Musikjournalismus. Für einmal wieder auf Hochdeutsch, sodass auch in Deutschland und Österreich diesen Podcast gelauscht und gefolgt werden kann, darf, soll, muss, was uns natürlich sehr freut. Musikjournalistinnen waren lange Jahre meinungsbildend und konnten, je nach Gewichtung ihrer Kritik, eine Karriere befeuern oder eben zunichte machen. Doch wie sieht's heute aus? Braucht es den Musikjournalismus in Zeiten von Social Media noch? Oder muss er wegen der schrumpfenden Budgets bei den Verlagen über die Klinge springen? Eines war bereits im Vorfeld dieses Gesprächs klar. Musikjournalismus ist nach wie vor ein sehr männlich geprägtes Feld. Und auch der Nachwuchs ist schwer zu finden. Daher und trotzdem stelle ich nun voller Freude meine drei Gäste vor. Stefan Künzli, Musikredakteur bei CH Media im überregionalen Kulturteil und begeisterter, engagierter Saxophonist in diversen Blues- und Rockbands. Als zweites dabei ist Carsten Michels, Kulturredakteur bei der Südostschweiz. Er hat ursprünglich in Berlin Komposition studiert, arbeitete als Klavierlehrer an einer Musikschule, bevor er in die Schweiz kam und da via Korrektorat in die Kulturredaktion kam. Und als drittes Christoph Giese, freier Journalist für Print- und Online-Medien. Er ist regelmäßig auch als Kurator tätig und als Booker unter anderem für das selbst initiierte Austauschprogramm, welches musizierende FestivalleiterInnen miteinander vernetzt. Das Gespräch haben wir am Rande des 6. Jazz-Kur-Festivals aufgezeichnet und an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Gastfreundschaft vom Rätoromanischen Radio, welches uns ein Studio für diese Aufnahme zur Verfügung gestellt hat.
Jazz Cool.
Ich möchte einsteigen mit einer persönlichen Anekdote. Was war die erste Begegnung mit Musikjournalismus? Kann ein Text sein, ein prägendes Interview, ein Verriss, an den ihr euch erinnert, oder ein Artikel in der Bravo, um jetzt eine gewisse Breite zu erzeugen, die nicht sein muss, vielleicht. Keine Ahnung. Und ich starte mit Carsten vis-à-vis.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz erinnern. Es wird irgendwie in der Jugend gewesen sein, 16, 17 Jahre, dass ich den Tagesspiegel in Berlin gelesen habe und die hatten auf der Kulturseite auch immer Kritiken, Musikrezensionen zu Konzerten, entweder aus der Oper, aus der Deutschen Oper oder aus der Philharmonie oder sonst irgendwelchen, meistens die beiden. Und das habe ich sehr aufmerksam gelesen, verfolgt und auch bewundert, wie diese erwachsenen Leute so über Musik schreiben können und was die alles wissen und so. Das hat mich sehr beeindruckt. Mit 18 hatte ich, wenn ich noch darf, hatte ich eine Uraufführung, war ich 19 schon, in Gießen, im Rahmen eines Kompositionswettbewerbs wurde da ein Streichorchesterstück von mir gespielt. Und da kam der Journalist von der Gießener Allgemein, und es gab noch eine zweite Gießener Zeitung, und der hat mich befragt im Vorfeld, und ich musste dann ein Interview geben. Das fand ich sehr merkwürdig, irgendwie ungewohnt, aber ich habe versucht zu erklären und ihm seine Fragen zu beantworten. Und dann hat er eine Kritik geschrieben über dieses Konzert. Dann kam ein paar Tage später, wurde mir dann zugeschickt, die sehr böse war. das sei ja alles gar nicht modern und alles so ein bisschen, weiß auch nicht, rückwärtsgewandt. Und ich hatte mich, das Stück wurde als erstes gespielt im Konzert und habe mich danach, nachdem ich dann nach vorne zum Dirigenten musste und ihm die Hand schütteln, habe ich mich in die hintere Reihen irgendwo gesetzt, wenn das erste Konzert weiterging. Da kam dann Brahms, erste Symphonie, und der Kollege in der Zeitung schrieb dann endlich kam das Meisterwerk des Abends, Carsten Michels war inzwischen gegangen. Das stimmte ja nicht. Ich saß einfach ein paar Reihen dahinter. Das war meine persönliche Begegnung mit Musikjournalismus.
Das keine erfreulicher zum Start. Ich hoffe, es wird noch ein bisschen fröhlicher. Aber eine schöne Geschichte trotz allem. Christoph, deine Begegnung mit Musikjournalismus.
Also so eine tolle Geschichte habe ich nicht zu erzählen. Bei mir ist es wirklich tatsächlich mit der Bravo losgegangen. Die habe ich mir gekauft. Ich weiß gar nicht eigentlich, warum. Wahrscheinlich, weil sie populär war. Und ich mich einfach immer schon, solange ich denken kann, für Musik interessiert habe. Obwohl ich gar nicht aus einem musikalischen Elternhaus komme. Ich weiß auch gar nicht, woher diese Liebe zu Musik kommt. Bei mir, sie ist einfach da gewesen. Und aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Bravo irgendwie mich beeindruckt hätte. Sie war halt irgendwie angesagt unter den Teenies, dann hat man sich die gekauft und ich habe es halt gemacht. Da stand ja auch mehr drin, als nur, wo man mehr als nur Musikthemen behandelt.
Aber ging dir da dieser Star-Rummel nicht auf den Geist? Das hat mich...
Schon, oder? Ja...
Aber was war die Musik, die dich da geprägt? Oder was hat dich da musikalisch interessiert zu der Zeit?
An der Bravo, ich glaube, die eigentlich hat die nicht das abgebildet, was ich gehört habe. Ich war auch in der Schule eigentlich, wenn die ganzen Mädels vor allen Dingen die Bay City Rollers gut fanden, fand ich The Sweet gut.
Das waren die beiden.
Das war irgendwie, genau.
Ja, genau.
Smokey konnte ich auch nichts anfangen. Also all das, was in meiner Klasse populär war, da war ich eher der Außenseiter, was ich dann später... auch in meinem Fußballgeschmack fest manifestiert hat. Aber ja,
schön.
Ansonsten ist ich bin mit Tageszeitung aufgewachsen, meine Eltern hatten immer eine, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich da bevorzugt Kulturthemen gelesen hätte.
Ja. Gab halt die Bravo und
die Bravo gab und so. Die Musik war meine Liebe. Ja. Und dann habe ich irgendwann einfach die Idee gehabt, ich würde selber gerne über Musik schreiben wollen.
Stefan. Dein First Contact, passt, du gehst schon,
ich habe, ist okay. Ja, ich habe mit dem Magazin Pop habe ich angefangen. Mhm. Das war ein Magazin Anfang der 70er Jahre. Und das war eine tolle Sache. Auch rückblickend finde ich das immer noch toll. Das gibt's nicht mehr. Beat Hirt hat das gemacht und Jörg Marquardt. Mhm. Und das war näher an der Musik als die Bravo. Ja, wo wirklich, es auch stark holt natürlich, aber da war die Musik war wirklich wichtig und das war ein tolles Heft und das hat mich sehr geprägt und die Geschichte, die ich noch erzählen möchte, ist mein erster Artikel. Ich war in der Kantonsschule, war 19 Jahre, ein flammender Jazzfan und in Aarau, wo ich wohnte und in die Schule ging, da gab es einen Jazzclub, den Jazzclub Aarau. Und dort spielte die Mingus Dynasty. Und ich war schon damals ein großer Fan, bin es heute noch übrigens, von Charles Mingus. Der war damals natürlich schon tot. Und ich habe... Dann unaufgefordert habe ich etwas geschrieben und habe es dem damaligen Aargauer Tagblatt einfach gebracht und tatsächlich zwei Tage später in der Zeitung im Aargauer Tagblatt ist der kurze Bericht ist tatsächlich erschienen. War unglaublich pathetisch. und der Titel war, und die haben den sogar übernommen, war Mingus lebt.
Schön. Aber eigentlich ein Highlight mit 19 Jahren an der Schule so einen Artikel in der Zeitung zu lesen, das ist doch beeindruckend.
Ja, das war mein Start und ich habe dann einige Zeit habe ich wirklich für das Aargauer Tagblatt auch aus Willisau, aus Montreux, noch als Kantonsschüler geschrieben. Ja.
Wow.
Das war mein Start.
Ja, da sind wir schon mittendrin in den Aufgaben des Musikjournalismus und wenn wir jetzt zurückschauen und jetzt mal die Geschichte verorten da im Wechsel 18. zum 19. Jahrhundert und die ersten Berichte über Konzerte und Opern und das jetzt mal aber da auch belassen und in die Neuzeit kommen und sagen, der Musikjournalismus hat auf jeden Fall eine wichtige Funktion Stichwort Gatekeeper vielleicht auch, Kurator, Kritiker. Eine Plattenreview konnte eine Karriere machen oder ruinieren. Welche Aufgaben hatte der Musikjournalismus bisher oder wie wichtig waren diese Aufgaben?
Also ich denke,
aus deiner Sicht.
Ist auch eine gute Frage. Also ich denke schon, dass man einer Leserschaft ein breites Bild vorstellt von dem, was aktuell, jetzt wenn wir jetzt beim Jazz bleiben mal, wo wir wahrscheinlich alle am meisten tätig sind, was es im Jazz an Aktualitäten gibt und an interessanten Sachen, die man vielleicht kennen sollte. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Aufgabe. Man muss ja auch selektieren, man bekommt ja auch als Journalist viel mehr Sachen zugeführt, zugeschickt, als man verwerten kann. Dann muss man ja schon vorselektieren und sich überlegen, was finde ich interessant, von welchem Künstler sollten die Leser erfahren und dann diesen Künstler vorstellen. Und was du sagst, das Karriere mit Beginn, das hat mir letztens noch jemand erzählt, ein Musiker, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, da hat jemand in der Jazzästhetik positiv über ihn geschrieben und daraufhin hat er wahnsinnig viele Leute auch gelesen und er hat dann wahnsinnig viele Konzertangebote bekommen. Das fand ich dann sehr erstaunlich, dass das und erfreulich, dass auch Sachen gelesen werden, die man schreibt, das weiß man ja oft nicht. Das ist oft, was mich immer so beschäftigt, liest das überhaupt jemand, gerade wenn man es für Tageszeitungen schreibt. Und wenn man dann auch vielleicht, mir ist es passiert, ich habe mal eine Sängerin völlig verrissen, weil die auch völlig grottenschlecht war, völlig über ihren Zenit hinweg. Und da hagelte es dann Leserbriefe. Und das fand ich irgendwie gut, weil dann habe ich gewusst, die Leute lesen das.
Funktioniert.
Haben Leute gelesen.
Das wird gelesen. Ja, das Thema, viele würden gerne abgebildet sein, ist sicher auch ein Thema. Es muss jetzt gar nicht nur um den Jazz gehen, abgesehen davon. Wir können auch sehr musikalisch allgemein bleiben, was sicher auch Redaktionen in der Schweiz beschäftigt. Ne? Also wie ist das, wenn Anfragen kommen und dann, hey, geht nicht oder geht? Man muss ja, dieses Wort Gatekeeper, man sortiert ein bisschen, wer durchs Tor kommt.
Ja, weil du gesagt hast, man weiß nicht, wie viel das eigentlich gelesen wird. Ich finde auch, dass Musikjournalisten, die über jemanden schreiben oder über Bands schreiben, über Orchester schreiben, über Musik, dass es ein sehr einsamer Job ist. Wenn du an einem Konzert bist, dann sitzt du da, du musst irgendwie so viel wie möglich mitkriegen, du musst dieses Konzert lesen können. Du musst dann für dich übersetzen irgendeine Geschichte, die es zu erzählen gibt über dieses Konzert für die spätere Leserschaft. Und dann sitzt du da zu Hause oder in der Redaktion und schreibst deinen Text, hast die ganzen Augen des Publikums sozusagen im Rücken und die Augen der Band oder der ausübenden Musiker und deine Leserschaft. Und das, ja, man weiß nicht so viel, wie kommt das an. Also natürlich, die Sängerin wird sich vielleicht nicht persönlich beschwert haben, aber immerhin sind die Fans irgendwie in die Bresche gesprungen. Wir haben Leserumfragen gemacht in der letzten Zeit. Bei uns geht es sehr um digitale Transformation im Moment. Wo steht das Medienhaus, so Media in den nächsten Jahren? Wie wird das alles? Wie lange gibt es Zeitungen noch in der Form? Also auf Papier. Wir selber lesen ja auch viel E-Papers oder digital. Ich fahre ja auch nicht andauernd zum Bahnhofskiosk und hole mir sämtliche Ausgaben der Süddeutschen. Und da kam eben raus, dass diese Musikbesprechung oder Musikrezension erstaunlich wenig gelesen werden. Ich weiß nicht, wie belastbar die Zahlen sind und traue denen auch nicht so ganz, aber die Tendenz, in der Tendenz werden sie stimmen. Und das hat sowohl die Musizierenden schockiert oder die Veranstalter, als auch uns Journalistinnen und Journalisten selbst. Der einzige Trost war, dass wir mindestens so viel gelesen werden wie der Sport. Und das fand der Sport wieder schlimm, weil die dachten, sie werden viel, viel mehr gelesen als die Kultur. Das stimmt nicht.
Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die Kultur genauso viel...
Und das waren Umfragen. Das waren zum Teil Leserbefragung und es gibt eine Vereinigung, Drive heißt das, wo ganz viele deutschsprachige Zeitungen drin sind. Die Südostschweiz ist als einzige Schweizer Zeitung dabei. Und da werden sämtliche Daten über Lesererfassung zusammengetragen und ausgewertet und aufbereitet.
Spannend. Ich möchte auch kurz beim Selbstverständnis bleiben. Das haben wir jetzt noch ein bisschen angefangen. Was ist meine Rolle? Wo stehe ich? Ne? Hab das Publikum im Rücken und die Band ebenso als Bezugsgruppe. Und ich, Stefan, dein Selbstbild als Kritiker oder als Musikjournalist, Musikredakteur, wo stellst du dich da auf? Bist du der Halbgott, der entscheidet, was passiert? War das mal so vielleicht früher? Hat der Kritiker dieses Bild geprägt?
Also heute ist es ganz bestimmt nicht mehr so. Ja. Und ich relativiere meinen Status auch immer wieder. Unsere Aufgabe als Musikredaktoren, als Musikkritiker ist doch, oder überhaupt als Journalisten ist doch, etwas anzuregen, im besten Fall eine Debatte in Gang zu setzen. Und wenn ich etwas schlecht finde, dann heißt das überhaupt nicht, dass ich habe die absolute Wahrheit nicht gepachtet. Dann ist das mein subjektiver Eindruck. Und wenn es eine Reaktion hervorruft bei jemandem anders und es kommt eine Diskussion in Gang, dann finde ich das wunderbar. Das ist eigentlich das Beste, das passieren kann. Ja?
Ich finde immer wichtig, bei solchen Texten, Meinungstexte sind die Kritiken ja. Und in einer Welt heute, wo Meinung, die eigene Meinung wahnsinnig viel zählt, sind die Leute extrem empfindlich und verstehen überhaupt nicht, dass Meinungstexte, dass das normaler Journalismus ist. Das ist so deklariert, die Konzertkritik oder die CD-Besprechung oder was auch immer. Ja. Und ich finde wichtig, wenn man solche Sachen schreibt, ich finde es schlecht und ich darf das schreiben, dass man aber seinen Werkzeugkoffer ein bisschen öffnet und zeigt, nach welchen Maßstäben man geurteilt hat. Mhm. Weil es ist entscheidend, ob es ein Laienchor ist, ob es eine Schülerband ist oder ein professionelles Orchester oder ein Chor, der sich, ich hatte mal so einen Fall, zum 10-Jahr-Jubiläum ein Riesenprogramm in der Martinskirche gespielt hat mit Komposition des Dirigenten selbst. Das ging eine Dreiviertelstunde. Und ich bin da sehr streng gewesen, weil ich das ein bisschen merkwürdig fand und vor allen Dingen seinen eigenen Chor extrem überfordernd. Hab das geschrieben und ich habe mich ein bisschen zum Anwalt für den Chor gemacht. Und dann kann man vielleicht auch solche Meinungen plausibel machen. Also das muss
ja, das ist sowieso wichtig, also als Kritiker, dass man sein Urteil plausibel macht. Also dass man versteht, wieso man das schlecht findet. Mhm. Einfach so hingehauen, das ist scheiße, das ist ganz schlecht.
Das ist ganz schlecht.
Also bei CD-Rezension, also diejenigen, die ich vielleicht von mir aus selber, ich habe so einige Kolumnen, kann ich selber entscheiden, was ich da bespreche. Ich werde natürlich auch vom Magazin schon mal angefragt, du kannst über die was schreiben. Da muss ich dann gucken, gefällt mir das, gefällt es mir nicht. Aber wenn ich selber entscheide, dann suche ich eigentlich auch nur die raus, die mir gefallen. Weil ich einfach eh eine riesen Menge habe. Und dann denke ich, warum soll ich jetzt den Platz nutzen, um ein Album zu schreiben, was mir überhaupt nicht zusagt?
Es sei denn, dass es so grottig, dass es schon wieder was hergibt.
Okay. Also,
aber diese Fälle sind wahrscheinlich sehr selten. So jemand nimmt kein Album auf.
Aber bringt uns ja jetzt eigentlich schon ins aktuelle Schaffen und da, wo wir jetzt so ein bisschen stehen, wo auch ihr jetzt drinsteckt mit der Arbeit. Und ich habe hier ein Stichwort, damit möchte ich beginnen, in diesem zweiten Teil, wo es um das Heute geht. Das Dilemma, was jetzt auch hier so ein bisschen schon durchdrang, die Nähe zur Szene versus die kritische Distanz. Ne? Man ist halt nah dran an den Menschen. Im lokalen Journalismus, im regionalen, ist es noch gravierender als jetzt im überregionalen, aber auch im Fachjournalismus, würde ich sagen. Ne, man geht an die Festivals, Man trifft die Musiker, man trifft die Veranstalter, man ist in der Szene, man ist Teil dieser Szene und doch braucht man den Blick von außen. Wie schafft man diese Spagat? Oder ist er überhaupt zu schaffen?
Ja, das ist natürlich gerade jetzt, wenn man auch zu Festivals eingeladen wird, dann, klar, man fährt zu einem Festival. Ja, okay, ich weiß auch noch, bei keinem Festival muss ich sagen, wo ich sagen würde, das ganze Festival war irgendwie gar nichts. Das Festival taucht nichts, ne?
Also ich mache jetzt hier eine Klammer auf. Jazz Kur hat dich eingeladen.
Genau.
Uns zu besuchen.
Ja.
Genau, Klammer zu.
Da würde es mir natürlich jetzt schwer fallen zu sagen, Jazz Kur ist großer Mist, da muss man gar nicht hinfahren. Also, glaube ich aber auch nicht. Ich habe ja vorher auch das Programm gesehen und der gestrige Abend hat mich ja schon sehr verzückt. Und das ist ja schön, auch an Festival-Besprechungen, dass man ja auch nicht oder eigentlich ja nicht über jedes einzelne Konzert berichtet. Und wenn da mal eins dabei ist, was auch wirklich nichts getaugt hat, dann kann man es ja auch mal hinüber fallen lassen.
Hast du im Kopf gestern geschrieben, beim Konzert? Ist da schon ein bisschen gerattert?
Ein bisschen schon. Ich habe heute Morgen auch schon so praktisch die Einleitung von gestern. Das mache ich immer gerne am nächsten Morgen. Das ist aus dem Kopf raus. Dann bin ich wieder frisch für den heutigen Abend.
Okay.
Die Einleitung steht schon. Und der gestrige Abend ist natürlich auch schon erwähnt. Ich finde sowieso bei Festivalbesprechungen, so mache ich sie, das muss man so nicht machen, aber ich finde auch, dass ich den Leser dann erstmal neugierig auf die Stadt, auf das Festival mache. Also schreibe ich auch so, versuche ich immer so ein bisschen irgendwie mein Stimmungsbild auch, wie ich die Stadt fühle und empfinde, reinzuschreiben, was jetzt eigentlich mit der Musik nichts zu tun hat. Aber ich meine, die Konzerte sind eh alle vorbei. Was soll ich da ins klitzekleinste Detail gehen? Mhm. Will man das unbedingt zwingend nachher noch lesen in einem Festivalbericht oder will ich als Leser auch so ein Empfinden haben, ach, das ist Jazz Kur, okay. Das ist das Paket, was ich da kriege, wenn ich da hinfahre. Und das finde ich immer wichtig. Da bemühe ich mich immer, so ein Paket, so eine richtig runde Geschichte, wo die Musik natürlich ein zentraler Part ist, aber nicht der einzige Teil ist, vorzustellen.
Nähe, Distanz noch kurz.
Ich hätte gern gewusst, ob es bei dir auch, wenn du so ein Konzert hast, ob es da, wie sagt man,
Deformation
professionell, danke, du kannst Gedanken lesen. Rattert's dann? Hast du dann Formulierungen im Kopf?
Ja.
Okay. Aber du schreibst nicht drüber. Also, du
jetzt schreibe ich nicht drüber.
Ja.
Also, okay. Ich konnte es wirklich einfach genießen, ja.
Okay.
Und das ist schön.
Ja, das ist wirklich schön. Das
ging mir auch so.
Ja, nochmal, die Nähe und die Distanz für dich heute als Arbeitender in diesem Bereich.
Das ist ein ewiger Kampf natürlich und am einfachsten ist ja die man zu gut kennt, vielleicht sogar befreundet, wenn man sogar befreundet ist, dann schreibt man halt nicht drüber, aber das ist nicht immer so einfach. Mhm. Also ganz ehrlich, ja. Mhm. Da hat man manchmal schon eine Schere im Kopf, aber man versucht es zu vermeiden.
Ja, schön. Carsten hat vorhin den Begriff des Meinungsjournalismus etwas definiert. Ich glaube, das ist auch ein Thema heute. Diese Nachrichtenkompetenz oder Medienkompetenz, die man schon in der Schule überall jetzt diskutiert und da primär bezüglich Smartphone stattfindet und Recht am eigenen Bild und so, was ja wichtig ist. Aber die Fähigkeit zu wissen, was ist Tatsachenjournalismus und was ist Meinungsjournalismus als zwei ganz große Teilgebiete, die dann wieder in Ressorts und Themen und so aufgesplittet sind, bringt mich zu einer Frage, die mich sehr wundern nimmt. Dank der Digitalisierung haben wir heute eigentlich jeder Bürger ein Kritiker, eine Meinung. Mhm. Und er hat heute auch das Medium, das zu äußern. Wir erleben das auf vielen Ebenen, in vielen Bereichen. Was bedeutet das ganz konkret für den Musikjournalismus, seine Qualität, seine Rolle, seine Funktion, sein Selbstverständnis? Wird er, und jetzt gehen wir noch nicht in die Zukunft, ist er heute schon obsolet? Deswegen?
Er ist natürlich nicht obsolet, finde ich, weil in so einem Text, das werdet ihr beide auch sehr gut kennen, wir überlegen natürlich immer, was muss ich dem Leser, der Leserin mitgeben, die kann ja 80 Jahre alt sein oder 50, die kann aus einem einfachen Haushalt stammen, das kann ein Intellektueller sein. Also wir müssen ja ganz viele Leute irgendwie mitnehmen. Was muss ich ihnen liefern als Hintergrund, damit sie einsteigen können, ohne die, die das alles schon wissen, zu langweilen? Also es hat was sehr Didaktisches manchmal, das darf nicht so klingen, aber der Gedanke dahinter ist das schon. Und diese Meinung, von der du geredet hast, also die schnelle Meinung, die man irgendwo abgibt und Daumen hoch, Daumen runter oder in der Form oder ein kurzes TikTok-Video und mit Reaction auf irgendwas, da brauchst keine Didaktik. Das ist die reine Meinung. Das ist die reine Emotion. Das ist die kurze, schnelle Replik auf irgendwas. Und ich sehe unsere Aufgabe schon ein bisschen anders. Die Frage ist, ist das obsolet? Das wage ich nicht ganz zu beantworten. Ich finde nicht, aber vielleicht sollten wir andere Formen schon wählen.
Da kommen wir gerne gleich zurück. Da bin ich sehr gespannt, was wir da vielleicht...
Wir dürfen nicht in die Vergangenheit, wir dürfen nicht in die Zukunft.
Du darfst auf jeden Fall
ein bisschen... Ich hätte gerne noch was von Eduard Hanslick erzählt.
Nämlich?
Weil du gesagt hast, das war ein sehr berühmter Kritiker in Wien zu Brahms Zeiten, weil du gesagt hast, wie viel Einfluss hat ein Musikkritiker, das waren damals wirklich fast alles Männer, der hat, als Tschaikowskis Violinkonzert in Wien gespielt wurde, das war die zweite, dritte Aufführung überhaupt, hat er eine sehr legendäre Kritik geschrieben, in der er sich wundert vor seinem Publikum. Also er sagt, Tschaikowski beweise, dass es womöglich Musik gäbe, die stinken würde. Und fand dieses Konzert also offenbar sehr schlecht. Heute, es zählt zu den am meisten gespielten Violinkonzerten auf der Welt. Also so einflussreich kann der Kritiker nicht sein.
Aber er hat was Schönes gemacht. Er hat die Sinne angesprochen, was ja auch eine Kunst ist beim Schreiben, weil das ist ja das Thema. Wir schreiben über etwas, ich habe das kürzlich bei der Vorbereitung auf das Gespräch gelesen, beim Südwestfunk gab es wohl irgendwie einen Zyklus, wo sie über Musikjournalismus sprachen. Da war der Titel, über Musik schreiben ist wie...
Nach Architektur tanzen.
Nach Architektur tanzen, genau. So, also das sind halt Bilder, die man dann im Kopf erzeugt, auch mit solchen Sätzen. Sehr schön. Nein, du darfst jederzeit springen mit solchen Statements. Nur nicht in die Zukunft. Quatsch. Obsolet war die Frage. Vielleicht nicht obsolet, aber fehlt dann das Gefühl, dass wenn wir ja alles gegenseitig uns schon auf dieser Ebene zugespielt haben und konsumiert und kommentiert haben, ist dann die Instanz noch eine Person, der ich glaube, die ich brauche auf der Stufe Musikjournalismus, wenn ich ja schon von den Kollegen weiß, was geht und was nicht geht. Oder, jetzt kommt's, der Künstler, das kennen wir aus der Politik und überall her, wir haben die direkte Ansprache ins Publikum. Also der Künstler kommuniziert heute mit seinen Fans direkt und nicht mehr über die Bravo oder über den Musikjournalisten. Also, was wollen wir dann?
Also ich denke, das funktioniert ja in erster Linie bei den großen Popstars, dass die das machen mit ihren TikTok-Videos oder Instagram-Geschichten. Ich bin auf keinem sozialen Medium, habe ja nicht mal ein Smartphone, sondern nur ein normales...
Du bist doch kein Swiftie.
Ich bin noch kein Swiftie, obwohl ich aus Swiftkirchen komme. Ah. Ja, stimmt. Unsere Stadt ist berühmt geworden.
Stimmt.
Durch Taylor Swift, genau. Da hat das Stadtmarketing immer richtig was Gutes gemacht. Und jetzt hat man übrigens ganz frisch angeboten, doch in der Arena auf Schalke mit seiner Kapelle zu heiraten, dass sie jetzt sich verlobt hat mit diesem Baseballspieler oder was? Nicht Baseball. Okay, Footballspieler, ne?
Ja.
Genau. Also ich glaube, im Pop-Bereich funktioniert das vielleicht ganz gut. Aber ich glaube schon, dass im Jazz oder auch vielleicht in der Weltmusik oder in der Klassik, dass es da auf jeden Fall, gerade auch in der Klassik, denke ich, den Musikjournalisten auch nach wie vor benötigt, dass da alles andere als obsolet ist.
Ich bin ein wenig anderer Meinung.
Okay.
Also hoffentlich braucht es uns Kritiker nach wie vor. Aber das mit den sozialen Medien und Jazz und auch Klassik, die Luise Knobel, die Lea Maria Fries, die sind sehr intensiv auf den sozialen Medien. Und ich glaube sogar, dass das eines der Probleme ist des Jazz, dass sich zu viele verweigern diesen neuen Möglichkeiten, die sie haben. Und dass das mit ein Problem ist, was der Jazz hat.
Du bist der Meinung, die junge Generation nutzt diese Medien sehr intensiv. Sehr intensiv und sehr erfolgreich. Und die Älteren, die das nicht mitmachen, die sich dem verweigern, die tragen mit dazu bei, dass der Jazz so ein bisschen ins Abseits.
Das ist ja keine neue Geschichte. Also wenn wir, soll ich jetzt einen längeren
Versuch's? Also sonst schreite ich ein.
Ja, mach doch das. Also man kann das wunderbar auch anhand des Kulturjournalismus erklären, also auch zusammen mit Jazz. Jazz hat Mitte der 70er Jahre, Anfang der 70er Jahre davon profitiert, dass die Feuilletons sich aufgetan haben. Vorher hat nur die klassische Musik hat da stattgefunden. Und mit dem gesellschaftlichen Aufbruch, mit den neuen Journalisten ist der Jazz in das Feuilleton gerutscht und hat davon profitiert. Und das ging eine Weile gut, und dann irgendwann hat sich die Gesellschaft oder hat sich der Jazz einfach hat die Bodenhaftung verloren. Ich sag's jetzt wirklich mal zugespitzt, hat sich selbst genügt. Weil es hat mit einem gewissen Überlegenheitsanspruch auch zu tun gehabt. Es gibt nicht umsonst gibt es den Ausdruck die Jazzpolizei.
Mhm. Gibt's denn? Okay. Mhm.
Ja, natürlich gibt's das.
Was ist das?
Das sind diejenigen, die sagen, was gut sein soll und was nicht, was geht im Jazz und was nicht.
Das sind aber intern, also Musikerinnen und Musiker selbst.
Eine diffuse Gruppe.
Ja, genau. Natürlich auch Kritiker.
Ja, okay. Auch Zuhörer auch, ne?
Ja. Publikum und auch. Und das ist im Jazz sehr ausgeprägt.
Und die eigenen MitgliederInnen, MusikerInnen selbst, die sich dazu auch berufen fühlen, zu sagen, was wird gemacht und was nicht. Und das setzt natürlich deine MitmusikerInnen massiv unter Druck, wenn du sagst, hey, also Funk geht gar nicht, ne? Das ist sowas von vorbei. Genau. Wenn einer mit ein bisschen Erfolg sowas in der Runde schmeißt, dann traut sich keiner von den Jüngeren oder auch Älteren mit, muss ich so sagen, ich hätte da noch eine coole Funkband, wir machen eigentlich dies, das und jenes. Das ist dann vorbei, die Geschichte.
Das hat mich gestern so in dem Konzert von Knobel beeindruckt. Die sind ja alle, also sie ist, glaube ich, 26, Luis, und Chloe ist 30 oder irgendwie so, oder 32, also noch alle sehr jung. Die hat so ein reiches Arsenal zur Verfügung, auch die hat die ganze Jazzgeschichte hinter sich, bedient sich da wirklich virtuos daraus und verschmilzt das alles zu ihrem eigenen, was sie da macht, was sehr frech, sehr frisch ist. Und also wenn da eine Polizei einschreiten würde, der würde ich auf die Finger hauen, weil die sollen mal schön alles. Es gibt keine Verbote. Es gibt.
Die Zeit ist jetzt auch vorbei.
Ja, das ist richtig. Ja. Aber der Jazz hat ganz lange darunter gelitten, und vor allem der Jazz in der Schweiz hat ein gewaltiges Imageproblem bis heute noch. Und die jungen Leute, die das längst überwunden haben, eben eine Luise Knobel, die leiden noch heute darunter.
Also ich finde die Richtung, die wir jetzt einschlagen, mega spannend. Wir machen wie eine neue Sendung auf dazu. ich bringe sogar noch ein Stichwort mit. Das ist die Education, die Bildung, die läuft ja parallel mit, ne? Davor gab's das ja nicht, nur den Plattenspieler oder das Live-Konzert oder das Nachpfeifen der Melodie im Kopf, bis man sie selber niedergeschrieben hat. Und irgendwann kam natürlich die Institution, die Hochschulen haben Jazz Ausbildung mitgemacht. Das hat ja auch nochmal eine Situation verändert im Selbstverständnis. Lasst uns zurückkommen zu denen, die jetzt darüber schreiben, was hier passiert. Und oder da waren wir eigentlich ja auch mit dem Exkurs jetzt. Du hast es vorhin angesprochen, diese Untersuchung, die ihr gemacht habt, ohne jetzt hier das an so Media durchzuexerzieren, sondern allgemein Zeit, Budgetkürzungen und Klickzahlen, das sind wahrscheinlich schon Eckdaten, die den Musikjournalismus in allen Bereichen tangiert oder tangieren tut. Hat sich die Realität da verändert? Massiv, kann man sagen. Ist das richtig oder?
Schon, also bei Tageszeitungen auf jeden Fall. Also ich stelle fest, ich wohne ja im Ruhrgebiet, da ist das beispielsweise Funke Medien, großes Haus mit der WAZ, gibt's ja auch als zeitweise in Essen lebender, WAZ, NRZ, Fische Rundschau in Dortmund.
WAZ ist,
wie heißt WAZ, Funke Medien heißt, aber, heißt der Konzern.
Ja, aber WAZ ist eine Zeitung.
Die ja, ist, ja, ja, genau.
Westfälische Allgemeine
oder Zeitung, genau, eine ganz große Tageszeitung im Ruhrgebiet. Und da stelle ich jetzt zum Beispiel fest, dass in den letzten Jahren vermehrt im Feuilleton, jetzt immerhin zwei Feuilleton sein, fast jeden Tag drin, hatten die früher auch nicht, ganz viele große Popkonzerte besprochen werden, dass die anscheinend versuchen, ein junges Publikum zu generieren, weil sie merken, tja, die alten Leute stellen alle weg, ich brauche neue Leserschaft. Und da sind dann teilweise Popkünstler, von denen habe ich noch gar nicht gehört. Und da stehen aber riesen Konzertberichte drin. Da muss ich dann selber gucken, wer ist das überhaupt? Und der Jazz findet da jetzt nicht mehr so statt. Also ich selber habe früher über große internationale Sachen für die WAZ berichten dürfen. Ich fahre da jetzt auch nicht mehr hin, aber ich bin früher jahrelang zum North Sea Jazz Festival gefahren, als es noch in Den Haag war. Ich bin vor Corona, war ich 7-8 Mal hintereinander beim angeblich weltgrößten Festival, Jazz-Festival in Montreal. Und da konnte ich für die WAZ berichten. Heute brauche ich mir solchen Themen nicht mehr ankommen. Sagen die, es ist nicht regional genug. Was interessiert uns Montreal, Jazz-Festival? Machen die nicht mehr. Ist vorbei. Also da glaube ich schon, dass die Klickzahlen, vielleicht hat man festgestellt, dass Jazz-Artikel nicht so geklickt werden und die Pop-Artikel laufen. Ich weiß es nicht. Jedenfalls fällt es mir bei der WAZ oder beim Funke Medien auf, dass da viel Pop berichtet wird. Was aber auch immer von den Personen abhängt, von den Redakteuren. Es gibt in Dortmund eine große Tageszeitung, die Ruhrnachrichten. Da findet man in der überregionalen Kultur gar nichts über Jazz. Die sagen einfach, machen wir nicht. Weil die beiden Damen, die da das Sagen haben, auch vom Jazz überhaupt keine Ahnung haben. Interessiert die auch nicht. Kommt dann also somit auch nicht vor. Finde ich auch erschreckend eigentlich.
Eigentlich wollte ich nochmal zurück, wir können bei den Klickzahlen und so, wie sich das verändert hat, schon nochmal gleich sprechen. Ich wollte eigentlich fragen, da ich ja selten mit Kollegen so am Tisch sitze, ist das für euch schwer, über Jazz zu schreiben? Also das Vokabular, was man da verwendet, ist schnell mal altbacken. Dann ist irgendwas, nix gegen groovig, aber dann ist schnell mal irgendwas groovig oder hat irgendwie, es gibt so ein paar Worte aus der Mottenkiste, die wir natürlich dann versuchen auch nicht zu verwenden. Aber wie kommt man an sein Vokabular und lest ihr dann andere Texte aus Magazinen oder von Kollegen und Kolleginnen?
Klar lese ich auch Texte von Kollegen natürlich. Und Kolleginnen und staune manchmal, was für tolle Formulierungen die finden. Versuche manche zu merken, aber gelingt ja nicht immer. Aber es ist, man kann schon toll formulieren. Nicht ganz neidlos erkenne ich dann an, wo ich dann denke, so bei manchen, können die schreiben.
Aber es bringt eigentlich ja die Frage aufs Tapet, man schreibt über etwas und muss sich fragen, was ist das Zielpublikum? Also für wen schreibe ich das? Steckt da mit drin. Liest das jetzt eine Jazz-Community in einem Fachmagazin, Special Interest, oder liest das eine lokale Gesellschaft, von A bis Z alles abbildet, und dann brauche ich andere Begrifflichkeiten wahrscheinlich, und dann muss ich sogar, wenn ich für Fachleute schreibe, vielleicht Sachen mit drin haben, also muss da einer schreiben, der auch sagt, du, ich habe da was mitgenommen an Begriffen wahrscheinlich. Wie ist das bei dir, Stefan?
Ja, natürlich jetzt das Publikum, das Zielpublikum ein anderes bei einer Tageszeitung. Umgekehrt mache ich mir keine Illusionen, wer sich nicht für Jazz interessiert, liest meine Artikel, meinen Artikel über Jazz nicht. Und dann muss ich nicht jedes Mal erklären, was Bebop ist und wer Miles Davis ist. Das muss ich nicht. Ein Wirtschaftsredaktor erklärt schließlich seinen Lesern auch nicht jeden Tag die Börse. Also, ja.
Ja.
Ja. Ja, so plakativ meinte ich ja nicht, dass man der Leserschaft was an die Hand gibt, auch Leuten, die vielleicht zum ersten Mal in diese Art von Bericht oder in diese Art von Genre, Musikgenre irgendwie so reinschnuppern. Die Börse muss man nicht gleich miterklären, aber man kann in einem eleganten Nebensatz kann man vielleicht unterbringen, wozu sie dient. Also,
aber wenn wir jetzt schon uns über die Funktion und Möglichkeiten unterhalten, dann gehen wir jetzt auch in die Zukunft gucken, wenn ich darf, für euch den Schluss einzuleiten, oder nicht den Schluss, aber jetzt die Schlusskurve, nämlich Musikjournalismus in der Zukunft. Wenn man, und das sage ich jetzt, stelle ich mal in den Raum, das haben wir jetzt auch so ein bisschen gespürt, wenn man auch nicht darüber spricht, dann weiß auch keiner, dass es das gibt. Und wenn er nicht weiß, dass es das gibt, dann kann er es nicht hören und kennenlernen und nachher sich dafür interessieren. Also braucht es eigentlich eine Abbildung von Musik im Journalismus weiterhin als Haltung auf einer Redaktion, egal ob jetzt das Fachblatt ist, klar, da funktioniert das Selbstreden. Aber ich stelle das jetzt mal in den Raum. Ist das auch eine Haltung, die man haben kann und sagen, hey, wir machen... Geht nicht um Jazz, sondern einfach Musikjournalismus im Allgemeinen, um den Leuten was zu erzählen. Vielleicht um auch ein Publikum zu gewinnen, allenfalls. Ist das zu mutig?
Ja, dazu gehört natürlich auch, dass sich die Medienlandschaft extrem verändert. Dass es heute unendlich viel mehr Kanäle gibt. Also früher hat es einfach die Tageszeitung gegeben und das ist ja heute nicht mehr so. Und vor diesem Hintergrund muss man das auch sehen. Natürlich findet Jazz heute nicht mehr so viel statt in den Tageszeitungen. Ich bedauere das persönlich auch. Umgekehrt ist es auch nicht so schlimm, weil es andere Kanäle gibt. Mhm. In Deutschland gibt es mindestens 3 Jazz-Magazine, ja? Die ich kenne. Ja. In der Schweiz gibt es das Jazz and More. Jazz and More. Ja. Also, wenn sich jemand für Jazz interessiert, hat er die Möglichkeit, das abzurufen, ja. Und die Online-Kanäle sind noch nicht einmal.
Ich wollte gerade sagen, du hast es vorhin eigentlich schon angefangen auszurollen. Ja. Ist das vielleicht auch der Weg zu sagen, da sind die jungen Menschen und ich, das junge Publikum, auch das junge interessierte Publikum nicht, also man darf die jetzt nicht auch in einen Topf hauen und sagen, da muss man sich vielleicht auch hindenken. Also nicht mehr aus dem allgemeinen großen, wenn man jetzt die Tageszeitung nimmt, als Gefäß dafür, sondern zu sagen, hey, da, aber dann auch vielleicht sogar spezifischer wieder und fachlich fundierter sogar. Wäre das eine Chance?
Absolut.
Aber da ist das Problem jetzt erstmal, ich mache ja auch viel für Online-Medien, wie man damit sein Geld verdienen kann, weil viele dieser Medien einfach finanziell überhaupt nicht ausgestattet sind.
In Deutschland ist es extrem. Nachtkritik zum Beispiel, das ist ja so ein von Theaterkritikerinnen und Kritikern selber initiiertes Online-Portal, was sehr schnell Kritiken bringt, und zwar tatsächlich noch in der Nacht, wenn sie gut sind und wenn sie schnell sind, die kriegen, ich weiß nicht, 50 Euro für einen Bericht, an dem sie mit Sicherheit 2,5 Stunden sitzen, plus Theateraufführung, plus Recherche im Vorfeld, weil man hat ja nicht immer alles parat. Ihr selber macht das mit Jazzkur vorbildlich vor, mit dem Podcast, mit verschiedenen, mit eurem Newsletter und so. Ihr seid immer in Ansprache und das ist schon mal sehr gut. Wir sind ja bei uns im Medienhaus in einem langen Transformationsprozess, so heißt der offiziell, und das ist es auch. Es hat sich bei mir auch mit der Zeit was verändert. Ich bedauere das nicht, wenn irgendwann mal keine Zeitung mehr auf Papier ist, jedenfalls nicht so sehr, wie ich gedacht hätte früher, dass ich es bedauern würde. Das ist ja auch ressourcenschonend. Ich finde, dass wir auch als Journalistinnen und Journalisten neue Formen finden müssen. Und du hast es ganz klug angedeutet, Christian. Vielleicht kann man eben auf einem Online-Portal sehr speziell wieder werden und einfach die Jazz-Ecke einrichten und dann auch gucken, wie wird das angenommen, wie sind die Reaktionen, wenn es da wirklich eine Art Community gibt, die auch untereinander dann im Gespräch ist, die sich da also aufhält auf dem Portal, das wird bei uns hoffentlich dann im nächsten Jahr wirklich auch sein, weil unser Relaunch dauert einfach noch ewig und im Moment ist das Online-Portal noch nicht so besonders praktikabel. Dann finde ich, gibt's wirklich die Möglichkeit, dass wir diese Fragmentierung einfach auch in unseren Medienhäusern abbilden. Und dann kann sowas wie so eine Nische wie Jazz oder Klassik plötzlich wieder doch ein kleines Ressort haben. Das finde ich schon.
Bedingt dann auch andere Netzwerke wahrscheinlich. Ne? Also ich sage jetzt mal, dann kommt, ich fabuliere, dann kommt ein Fachblattjournalist und macht plötzlich was für eine Nische in so einer Zeitung als Freier, was vorhin gar nicht möglich war, weil er gar keinen Grund gab, dass er schreibt für diese Zeitung, und plötzlich gibt es ein Gefäß.
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, man muss sie nur nutzen, und es muss auch nicht alles von den Medienhäusern rauskommen. Ja. Ich nenne ein Beispiel, die Metal-Szene. Die Metal-Szene findet in den Tageszeitungen nicht statt. Wahrscheinlich mit gutem Grund, weil das nicht die potenzielle Leserschaft ist. Aber die haben ein unglaubliches Netzwerk aufgebaut. Selbstständig, ja. Und ein globales Netzwerk. Und bei denen wird die Musik noch kritisch beurteilt, ja. Vielleicht nicht professionell, aber es findet statt. Ja. Im Gegensatz zu anderen Stilen, die kommen zu uns, ja, wir finden nicht mehr statt, was sollen wir machen?
Das heißt, wenn sowas funktioniert, wie du jetzt die Metal-Szene nimmst, ein Austausch unter den Menschen, dann ist das vielleicht, was jetzt gerade passiert, dank den sozialen Medien, vielleicht auch die richtige Entwicklung, dass man viel mehr die Chance hat, Sachen kennenzulernen im Austausch mit der Community, das Stichwort community-orientierter Journalismus, ne? Dass da immer noch Leute das bespielen, die vielleicht aus einer professionellen Warte auch einen Blick darauf haben, das kuratieren oder begleiten, ist ja was anderes, aber das ist ja eigentlich dann eine Chance, sind die ganzen Möglichkeiten.
Auf jeden Fall, und deshalb habe ich auch bei dir interveniert, weil es gibt das online eröffnet so viele Möglichkeiten, man muss sie nur nutzen. Ja. Es gibt ganz viel Schlechtes. Ganz viel Schlechtes.
Welche aber Rolle? Es gibt auch, ja, ja, aber jetzt, es gibt auch ja. Jetzt werde ich noch ganz böse und schmeiß das halt rein, weil ich es hier habe und ich möchte es einmal drin haben. Also wir kommen nicht drum rum. Wie weit hat KI einen Einfluss zukünftig auf unsere Arbeit als Musikjournalisten, auf eure Arbeit als Musikjournalisten?
Also auf den Journalismus selber sicher nicht. Wir nutzen KI im Moment zum Beispiel bei Transkription von Interviews, und das ist alles noch in der Testphase mit übrigens erstaunlichen Ergebnissen, falls ihr also mal demnächst ein Interview mit jemandem macht, das dauert 10 Minuten, dann ist das schriftlich in ziemlich guter Qualität, unser Gequatsche halt, dann transkribiert. das ist noch kein Interview, das muss man natürlich dann noch bearbeiten. Und je nachdem, wie schlau man oder dramaturgisch klug man gefragt hat, kann man die Struktur so lassen, ansonsten muss es halt umbauen. Aber so wird KI genutzt. Impliziert es auch die Frage, ob wir Angst haben, dass es uns irgendwann nicht mehr braucht? Oder?
Und zwar nicht in der Textbildung, das ist nicht die Frage hier, sondern auch also in der Musikproduktion kennen wir das Problem. Ne? Da hat der Jazz behauptet sogar ein sehr großer Vorteil als improvisierende Musik, die organisch live passieren muss. Das wird ganz spannend, sage ich in Zukunft, wenn die ganzen Spotifys und Co. geflutet werden mit KI-Pop. Dann müssen wir dahin gehen, wo Leute wieder richtig Musik machen. Das wird schön. Das wird richtig gut. Das ist wie wenn man hier 500 McDonald's-Filialen nach Chur bringt, dann bin ich mit meiner geilen Pizzeria, entschuldige mich für dieses Wort, aber ich sag's gleich nochmal, bin ich mit meiner geilen Pizzeria sicher glücklich im Geschäft.
Das ist auch meine Hoffnung.
Ja. Also, dann nicht die KI verteufeln, sondern nutzen als einleitendes in die letzte Runde, und die geht jetzt wirklich so, dass jeder von euch sich noch kurz darf überlegen, was könnte denn Musikjournalismus at its best sein in der Zukunft? Wir haben schon ein paar Konzepte jetzt gehört, vielleicht das nochmal in Form bringen und raushauen. Oder einen anderen Gedanken, gerne auch wirklich visionär, einfach weil es Spaß macht zu sagen, das könnte ein Weg sein. Hat da jemand schon was, nicht pfannfertig, aber spruchreif?
Ich bin ja schon froh, wenn ich weiß, dass wir über den nächsten Monat kommen. So eine richtige Vision, wie du sie jetzt erwartest, damit kann ich nicht dienen. Da sind die beiden Kollegen vielleicht ein bisschen mehr auf Zack. Also was bei uns jetzt bei der Zeitung im Moment passiert, bei der Tageszeitung, ist, dass wir tatsächlich weggehen von den Besprechungen. Also Konzert X hat an dem und dem Tag stattgefunden, meistens zwei Tage vorher. Und wir kommen sowieso immer schon hinterher. Diese klassische Besprechung und das Konzert ist vorbei, die Leute sind weg. Das klassische Konzert wird es nicht mehr geben. Wir werden, wenn mehrere Aufführungen sind zum Beispiel, dann liegt es durchaus drin, dass wir das mal machen, wie wir es zum Beispiel bei Opera Viva gemacht haben. Die haben 10, 12 Aufführungen gehabt in Obersachsen. Da ist unsere Kollegin zur Premiere gegangen, die hat eine Kritik geschrieben, die ist erschienen und die Produktion lief dann da noch 7 Tage. Also, und es hat einen starken regionalen Bezug. Also, wir sind ja, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich. Du bist überregionaler Redaktor, ich bin regionaler Redaktor, du bist freier, du nimmst alles, was sich dir bietet.
Das heißt, ihr berichtet auch jetzt nicht über Jazz Chur?
Wir haben im Vorfeld ein Porträt gehabt vom Leiter des Festivals, also von einem der Leiter, Rolf Kaflisch. Wir haben noch irgendwas gehabt.
Theatervorschau, also die Theaterhäuser wurden vorgestellt mit den großen Programmschwerpunkten.
Genau.
Da war das Festival dabei.
Ja. Ja. Also wir machen es meistens dann an einzelnen Personen fest.
Okay.
Und das wird auch gut gelesen. Also ich bin nicht, das ist nicht meine Philosophie, wir schreiben nur das, was gelesen wird. So fing da unsere Transformation an, wo ich dachte, oh, ja, Herrgott, schönen Dank, auf Wiedersehen. Ich bin nicht der Meinung, wir schreiben nur das, was die Leute lesen, sondern wir müssen uns aber, und in diesem Prozess sind wir gerade, immer vorher Gedanken machen und das wirklich, es gibt Bedürfniskategorien, die wir definieren oder die definiert wurden und die wir dann dem jeweiligen Artikel zuordnen, und zwar bevor wir ihn schreiben. Also, was will ich? Ist es ein reg mich auf? Ist es ein berühre mich? Ist es ein überrasch mich? Ist es ein schon gehört? Und sich das sind ja Basics. Das sind ja wirklich die Grundlagen für jeden Journalisten, sich Gedanken zu machen, wofür schreibe ich diesen Artikel. Aber man vergisst das in all der Routine oft. Und wenn man sich das nochmal bewusst macht, dann fokussiert man sich im Artikel auch ein bisschen mehr. Das zeigt jetzt die Erfahrung der Wochen, die wir diesen Bedürfniskategorien-Sprint hinlegen. Es wird auch noch genau ausgewertet. Und was ich eigentlich schön finde, ist, man kann Themen kriegen eine Karriere, also eine Themenkarriere. Das heißt, das eine ist vielleicht, reg mich auf, Sie haben Jazzkur sämtliche Unterstützung gekürzt. Was kann man tun? Wie sind die Reaktionen? Was ist die Begründung der Kulturförderung? Als fiktives Beispiel. Ein Berühr mich, so geht es Jazzmusikerin XY. Sie hatte sich so gefreut, bla bla bla. Ich mache das jetzt alles ein bisschen dümmlich, aber so wäre dann das würde das Thema eben ein bisschen durchgehen.
Möchte ich nochmal auf die auch nicht zu visionäre Vision Spur bringen, wo das natürlich sehr spannend ist. Also auch hier könnte man wieder ansetzen.
Das ist jetzt sehr gegenwärtig.
Ja, aber alles gut, alles gut.
Meine Vision ist wahrscheinlich ein bisschen das, was ich unserem Chefredakteur damals gesagt habe, als er da um die Ecke kam und Chefredakteur wurde. Und das wird sich einiges ändern. Und da habe ich gesagt, Kulturberichterstattung ist mir eigentlich in jeglicher Form recht. Das Einzige, was ich nicht machen will, ich schreibe keine Gaga-Artikel und ich schreibe auch nicht irgendwie 10 Sachen, die Sie beim Konzert anziehen sollten oder nicht anziehen dürfen. So ein Listenkram, auf den wir ja selber vermutlich oft genug reinfallen, wenn wir in irgendwelchen Online-Medien unterwegs sind. Sowas mache ich nicht. Also das ist vielleicht meine Vision. Ja. Die Ernsthaftigkeit und das Konzert gestern hat es auch gezeigt, das Feuer, mit dem die Leute, die das machen, unterwegs sind und auch das Publikum sich anstecken lässt, also von diesem Feuer. Das gibt mir eine optimistische Stimmung in die Zukunft und das wird sich in irgendeiner Form immer abbilden und journalistisch begleitet, in welcher Form auch immer.
Stefan, die Vision.
Meine Vision, ist schwierig. Also, und irgendwie habe ich es trotzdem schon angedeutet mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, die wir einfach verstärkt nutzen sollen, müssen. Und ich bin auch optimistisch, auch wenn man diese Klickdiskussion anschaut. Bei uns kommt Musik gut weg, meistens besser als alle anderen Sparten. Und ob jetzt das ist Klassik, das ist Jazz, das ist Pop und interessanterweise Hip-Hop läuft ganz schlecht. Was ich sagen wollte, aber ich bin eigentlich recht optimistisch, dass das Interesse bei einem Publikum an der Musik da bleibt. Und solange noch eine Nachfrage besteht, ein Interesse an Musik besteht, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass diese Visionen auf diesen verschiedensten Kanälen, dass das funktionieren wird. Ja. Ist nicht so visionär gewesen.
Aber wunderbar. Ja.
Ist auch eine sehr schwierige Frage, finde ich. Aber ich gehe da mit Stefan d'accord. Ich sehe nur ein Problem, wenn ich mir so generell das Publikum bei Jazz, wenn wir jetzt beim Jazz bleiben, angucken, das nicht jünger wird. Mhm. Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Man es schafft, junge Leute in Jazzkonzerte zu kriegen.
Fandst du es gestern sehr überaltert?
Also gestern jetzt hier nicht zwingend.
Ich war überrascht.
Aber so generell finde ich schon, es ist eher die grauen Wölfe im Parkett.
Die grauen Wölfe?
Ja.
Die grauen Wölfe, ist missverständlich.
Okay, also weiß ich
Silberrücken, nicht. Ist auch nicht.
Ja. Auch das finde ich unpolitisch gemeint.
Genau. Also, wir haben eine kurze Bestandesaufnahme gemacht. Die ist noch lange nicht abgeschlossen. Ich spüre aber ein paar sehr positive Sachen. Das ist, die Musik ist da, sie wird gehört. Wir haben gestern, um dieses Beispiel noch mal kurz aufzunehmen, ein sehr diverses Publikum gesehen. Das macht richtig Laune. Und das ist auch an anderen Orten so, aber natürlich ist das ein Thema, was man andererseits wieder diskutieren müsste, wie holt man die Jungen, die neuen Alten.
Man muss ja nur nach Schaffhausen gucken, ja. Auch in der Schweiz, da ist ein altes Publikum. Die haben, glaube ich, ein Problem mit jungem Publikum. Und ich habe mich ein paar Mal dabei erwischt, wenn ich dort war, ich war jetzt ein paar Mal dort, die letzten Jahre immer, und habe dann blutjunge Bands oder auch hippe, junge Bands, so wie gestern Knobel dort auf der Bühne gesehen und dem Publikum alles schön, alte Leute.
Sehr schön.
Und da habe ich mich gefragt, wie sich die Musiker wohl da fühlen.
Ja.
Wenn sie jung auf der Bühne stehen und gucken.
Und in dieses graue Meer.
Haarschöpfe schauen.
Ja. Aber, ja, genau. Auf jeden Fall auch ein Thema, was da ist. Aber die Musik ist da, sie wird gehört. Also braucht's auch zukünftig Sortierung und Einordnung. Die Frage wird wirklich sein, wohin geht sie? Dass sie nicht mehr in der Tageszeitung ist in dem Maße, oder auch, dass der Feuilleton, dieser sogenannte, sich wandelt, ist offensichtlich, aber vielleicht auch richtig, dass es nicht mehr nur dieses anfänglich angesprochene Ich erkläre euch hier die Welt-Ding ist, sondern da ist schon ein bisschen mehr Demokratie mit im System beim Ich habe auch eine Meinung dazu und dass das ein bisschen breiter ist. Ich möchte auf jeden Fall Danke sagen, dass ihr bereit war, mit mir zu reden. Also herzlichen Dank im Namen von Jazz Kur und vom Jazz Podcast für dieses Gespräch. Stefan, Carsten, Christoph.
Sehr gerne.
Danke sehr.
Jazz Kur Podcast. Jazz Kur.